Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die politische Gewalt eskaliert, der Staatsapparat wird unterwandert, die Angst vor einem Bürgerkrieg wird immer lauter. Die USA stehen an einem Kipppunkt und ihr Präsident Donald Trump bläst zum Kampf gegen das eigene Volk. Warum? Darüber sprechen wir heute. Frau Sandra Navidi, herzlich willkommen im Thema des Tages. Schön, dass Sie zurück sind.
Hallo Herr Wilhelm, sehr gerne.
Frau Navidi, Sie sind Unternehmerin und Autorin und Sie haben die USA nicht nur zu Ihrer Wahlheimat gemacht, sondern auch zu Ihrem Forschungsfeld, wenn ich das so sagen darf. Wie haben Sie denn die letzten Tage, seitdem Trump-Aktivist Charlie Kirk erschossen wurde, erlebt? Wie ist die Stimmung in den USA?
Meine schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Ich warne ja schon seit 10 Jahren und im Grunde genommen, es tritt immer mehr das ein, was ich gesehen habe. Und man muss sagen, die Spaltung ist enorm, das Explosionspotenzial auch. Es wird immer schlimmer und Donald Trump agiert immer ungehinderter, ungenierter und dreht diese Spirale auch immer weiter auf, dass man schon Angst hat, irgendwann demnächst passieren noch schlimmere Dinge.
Über diese politische Radikalisierung, darüber sprechen wir gleich noch. Vorher möchte ich darüber sprechen, dass dieses Attentat auf einem Unigelände stattgefunden hat. Und es ist kaum zu glauben, aber nur wenige Minuten später gab es auch eine Highschool-Schießerei in einem anderen Bundesstaat. Da wurden auch 2 Menschen verletzt. Der Täter hat sich selbst suizidiert. Diese Massaker sind keine Seltenheit in den USA, diese Amokläufe auf Schulgebäuden und auf Unigeländen. Das sind die USA Spitzenreiter im Westen. Und auch bei Schusswaffentoten gibt es keine Demokratie, die ähnlich viele aufweisen kann. Ich würde gern später noch über den Grund dafür sprechen und wie es dazu kommt. Zunächst will ich mal wissen, was macht das mit den Bürgerinnen und Bürgern?
Es normalisiert den gewaltsamen Tod. Es setzt die Sensibilisierungsschwelle herab. Es normalisiert ihn auch. Und wir sehen es auch immer wieder. Es kommt ja regelmäßig zu Schusswaffenattacken in Schulen, wo viele Kinder sterben. Früher war das dann mal große Schlagzeilen wert, die mehrere Tage gedauert haben. Heute ist es kaum noch eine wert. Also wenn nicht direkt mehrere Leute sterben, dann wird es kaum noch erwähnt und es hält sich nicht mehr lange, weil die Leute inhaltlich und von der Aufmerksamkeitsspanne mit den Schultern zucken, weil es normalisiert wird. Und auch bei uns in New York, da ist es nun mal eine demokratische Hochburg, da gibt es weniger Waffen, aber immer wenn mal ein Motorrad knallt oder ein Gullideckel explodiert unter Wasserdampf bei uns, dann schrecken alle hoch und laufen auseinander, weil man lebt mit dieser ständigen Gewissheit oder Bewusstsein oder wenn jemand komisch aussieht oder was Komisches trägt, da könnte jetzt was passieren. Und dieses Gefühl in Europa kenne ich so nicht.
Ich war jetzt in den letzten Tagen auch sehr viel auf Social Media wieder, bin es beruflich bedingt immer, aber jetzt noch mehr. Und da habe ich auch ganz viele Videos gesehen von Eltern, von Vätern, von Müttern, die ihre Sorgen darüber äußern, dass sie ihre Kinder nicht zur Schule bringen wollen, dass sie ein mulmiges Gefühl dabei haben, wenn ihre Kinder zurück zum Unicampus fahren. Das ist etwas, was man sich in Europa, wie Sie sagen, nicht vorstellen kann. Gleichzeitig wundert es mich, dass gerade nach solchen schlimmen Attentaten, Amokläufen, Massakern die Debatte über Schusswaffen nicht mehr so aufkeimt. Sie haben gesagt, das hat sich in den letzten Jahren normalisiert. Ich kann mich erinnern, mein beruflicher Einstieg, da war noch Columbine, dieses Massaker an dieser Schule, noch sehr präsent. Das wurde ja auch später verfilmt, Dokumentation darüber gemacht. Damals gab es einen riesigen Aufschrei, damals wurde darüber gesprochen, dass die Waffengesetze verschärft werden müssen. Gibt es nach diesem Attentat auf Charlie Kirk, einer sehr präsenten republikanischen Figur, einem Aktivisten, gibt es auch bei den republikanischen Politikern jetzt so etwas wie ein Nachdenken?
Nein, ganz im Gegenteil. Jedes einzelne Schusswaffenattentat hat dazu geführt, dass immer mehr aufgerüstet wurde. Das heißt, für die Waffenindustrie gab es eigentlich nichts Besseres, als je schlimmer das Attentat, je mehr Menschen oder kleine Kinder, die auf grausamste Weise zum Tod gekommen sind, desto mehr wurden danach Waffen gekauft. Oder nach 9/11 hat man ein totales Aufrüsten bei Privatleuten gesehen. Und Präsident Obama, da wurde dann auch gehetzt im Hintergrund, oh, der will euch die Waffen wegnehmen, oh, es wird zu Bürgerkrieg kommen und die Leute haben mehr und mehr Waffen gekauft. Mit dem Ergebnis, dass die USA heute die am stärksten bewaffnete Zivilgesellschaft der Welt sind. Wir haben offiziell über 400 Millionen Waffen, das heißt mehr als Menschen. Aber das sind nur die offiziellen und nicht die inoffiziellen. Davon sind ca. 70% im Besitz der Republikaner. Und ein Großteil, sagen wir mal ungefähr 50.000 Tote, gibt es jedes Jahr bei uns durch Schusswaffen und ca. 3.500 Kinder. Das muss man sich mal überlegen. Und wie gesagt, das ist zur Normalität geworden, vor allen Dingen auch der Einsatz von den AR-15s. Das sind diese großen Kriegsschussgewehre, die sozusagen Militärkraft haben. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie kleine Kugeln haben, die durch die Beschleunigung besondere Zerstörungskraft im Gewebe haben. Das heißt, die töten auch nochmal auf besonders grausame Art und Weise. Und zwar so grausam, dass ich zum Beispiel bei dem Uvalde-Schießunglück in Texas, die Polizisten, die so dick vermummt waren, also um die überhaupt zu schützen, brauchen sie ganz dicke Schusswesten mit so Eisenplatten, damit die überhaupt noch, die werden dann auch umgehauen, aber damit die nicht da durchgehen. Und die haben, das war der große Skandal, ich glaube mindestens eine Stunde sich nicht getraut, da reinzugehen, trotz ihrer modernsten Bewaffnung, dieser Schutzbekleidung, weil die genau das wissen, was da passiert, was keiner von uns hier mit eigenen Augen gesehen hat. Aber was Ärzte danach bescheinigt haben, man konnte die Kinder zum Teil gar nicht mehr erkennen. Die Eltern konnten die nicht identifizieren, weil die Gewebe so zerfetzt waren. Zwei Kinder waren geköpft. Die mussten die anhand von der Bekleidung wiedererkennen. Und es stellt sich die Frage, warum ist in einer Zivilgesellschaft, warum ist es da notwendig, dass Privatbürger Waffen haben? Man könnte ja sagen, okay, wir wollen Schusssport machen, wir wollen vielleicht auch jagen gehen. Aber warum braucht man dann solche Waffen mit militärischer Schlagkraft? Aber das Allerschlimmste, darüber habe ich auch ein Buch geschrieben, deswegen habe ich die Zahlen auch parat. Und was mich da selber schockiert hat, diese AR-15s, die man kennt auch aus Militärfilmen, gibt's auch für Kinder in Kinderformat, aber nicht zum Spielen, sondern richtige Schusswaffen, also ganz besonders schrecklichen Militärgewehre.
Das Offensichtliche ist bei diesen Attentätern, bei diesen Amokläufern, nicht nur, dass sie mehrheitlich männlich sind, das ist die eine offensichtliche Komponente, sondern dass sie alle Zugang zu Waffen hatten, egal welcher Form, zunehmend auch militärischen Waffen, sondern auch, dass sie zumindest in allermeisten Fällen sehr, sehr viel online unterwegs waren, in sozialen Netzwerken, in Online-Foren, in denen sie sich großteils oder in vielen Fällen auch radikalisiert haben, ständig mit verstörenden Inhalten konfrontiert waren. Gerade jetzt bei diesem Attentäter wird auch vermutet, dass er sich in solchen Netzwerken vielleicht radikalisiert hat. Das kommt immer wieder vor. Wie viel Verantwortung Ihrer Ansicht nach liegt bei den Betreibern von sozialen Netzwerken wie Elon Musk oder auch Mark Zuckerberg, die diese Netzwerke betreiben, mit wenig Moderation, die Moderation auch zurückgefahren haben, wissend, dass diese Aufregung oder Radikalisierung der Menschen online auch dazu führt, dass diese sozialen Netzwerke mehr genutzt werden?
Das ist die Ursache allen Übels. Bei ihnen liegt die Hauptverantwortung, bei den großen Tech-Konzernen. Die sind alle in US-Hand. Das sind Hassfabriken, und zwar kommerzielle, weil Hass sich verkauft. Und ein ehemaliger Schulkamerad von diesem mutmaßlichen Täter, muss man ja sagen, es gibt noch sehr viele Ungereimtheiten, aber der hat jedenfalls gesagt, das war ein Reddit-Typ. Der ist groß geworden, vor allen Dingen dann auch noch in der Corona-Zeit. Da hängen die in Reddit-Chatrooms. Das sind dann Radikalisierungsforen. Der war Musterschüler, der hatte ein Top-Stipendium, Top-Noten und ist dann irgendwie mental in dieser abstrakten Online-Welt, virtuellen Welt mit Pseudo-Freunden abgeglitten, denen er mutmaßlich imponieren wollte. Was da jetzt genau dahinter steckt, wissen wir nicht. Aber Tatsache ist, dass da wahnsinnig viel radikalisiert wird und dass da junge Menschen sind, die vormals ein tolles Leben vor sich gehabt hätten, dass die dort verdorben werden, durch diesen Online-Hass mental, psychologisch völlig in die Irre geführt werden. Und da muss man in dem Zusammenhang auch nochmal sagen, dass Elon Musk gerade letztes Wochenende nochmal auf seiner eigenen Plattform zu Gewalt aufgerufen hat. Er macht das ganz explizit und ungeniert. Und in diesem ganzen Nachrichtenchaos findet das kaum noch Aufmerksamkeit. Er hat zum Beispiel unter anderem auch gesagt, ihr müsst jetzt aufstehen und kämpfen, bevor die anderen, die Liberalen oder Linksradikalen, ist ja alles, was nicht rechts ist, ist dann linksradikal, bevor die euch umbringen. Und lauter solche Aufhetzungsgeschichten postet er dort. Zum Teil ist auch was dran, wenn es um Migration geht, wenn es um Kriminalität durch Migration geht. Natürlich sind das zum Teil oder im Kern auch Probleme, die angesprochen werden müssen, was die Politik nicht tut und damit das Vakuum dann solchen Extremisten überlässt, die es für sich ausschlachten, einseitig und unsachgemäß darstellen, was nicht zur Problemlösung beiträgt, sondern das Problem im Grunde genommen verschlimmert, also dass alle anderen sich bekämpfen. Denn Elon Musk, der in seinem Büro sitzt, der wird sicherlich nicht gegen andere mit Hand unter Lebensgefahr kämpfen. Der sitzt da und amüsiert sich, während alle anderen sich bekriegen und umbringen.
Man hat fast das Gefühl, als würden sich die Betreiber solcher Netzwerke, Elon Musk ist wirklich ein Extremfall. Vielleicht ist es zu viel gesagt, wenn man sagt, sie amüsieren sich darüber, aber zumindest tun sie nichts dagegen und stacheln das Ganze noch weiter an. Ihnen tut es nicht weh. Sie profitieren im Endeffekt davon, wenn ihre Plattformen mehr genutzt werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, so ein Anlass wäre natürlich für die Politik ein Fall zu sagen, wir müssen etwas tun bei den sozialen Netzwerken. Jetzt ist es aber so, dass nicht nur Elon Musk die Bevölkerung anstachelt, sondern der Präsident Donald Trump selbst. Er selbst sagt, das ist ein Aufruf für einen Krieg gegen die linke politische Richtung, gegen die Linksradikalen. Und er sagt, dass diese Gewalt nur von den Linksextremen ausgeht. Ist das die Realität, die Sie in den USA erleben?
Nein, aber vielleicht nochmal zu Elon Musk, dass er sich amüsiert. Das mag überspitzt klingen, aber da ist jemand, der ist der reichste Mann der Welt, der praktisch nonstop zugedröhnt ist von Drogen, von Ketamin und das über Jahre, was möglicherweise auch Schäden verursacht und der da seine extremistischen Ideologien für sein Entertainment auslebt. Also von daher würde ich das jetzt gar nicht mal als so abwegig diese Bezeichnung nennen, denn jedenfalls stoppt ihn keiner und das ist mehr oder weniger sein Zeitvertreib, mit dem er natürlich auch Geld verdient. Was jetzt passiert, ist die totale Instrumentalisierung durch die Rechten und Donald Trump, der mittlerweile sagt, also es hat gerade er selbst gesagt und Marco Rubio und Steve Miller auch, sein Chefideologe, der mit ihm im Weißen Haus sitzt, einer der wenigen, der sich über die erste Amtszeit mit gehalten hat, jetzt immer noch dort ist, wenig Lärm macht, im Verborgenen vor allen Dingen die Fäden zieht, dass sie sagen, die Demokratische Partei ist eine terroristische Veranstaltung. Die sehen nur Hass und Gewalt. Sowas muss verboten werden. Wo man zwischen den Zeilen lesen musste, Moment mal, wollen die die Partei verbieten? Ob das jetzt de facto in der Praxis geschieht, ist schon fast irrelevant. Was sie jedenfalls tun wollen, ist alle Macht an sich reißen. Wir sehen ja einen praktisch de facto Diktator in Donald Trump, denn er regiert per Dekret, per Einzelentscheidung, ruft für alles den Notstand aus, ob es Handel ist oder Gesundheitsentscheidungen oder Migration, ist alles ein Notstand, für alles kann man Militär einsetzen, entscheidet alles alleine. Der Kongress wird mit allem umgangen und die Republikaner setzen ihm keinen Stopp. Und was wir im Moment sehen, die Entwicklung ist sehr dynamisch, dass sich diese Schleife der extremen Entwicklung immer schneller dreht, jeden Tag. Es kann einem schon fast schwindelig werden, insbesondere seit Charlie Kirk. Und es wird wahrheitswidrig behauptet, dass die meiste Gewalt von links ausgeht. Das stimmt nachweislich nicht. Ich habe gerade im Vorbeigehen eine Studie vom Cato-Institut gesehen. Das ist ein konservativer Think Tank. Und da war die Zahl, ich weiß nicht mehr genau, auf welchen Zeitraum sich das bezog, aber es waren irgendwie so circa, sagen wir mal, 430 Gewalttaten, die von rechts ausgingen. Im gleichen Zeitraum gab es circa 60 Gewalttaten, die von links ausgehen. Ob das jetzt ein Jahr war oder ich weiß nicht mehr genau, aber es geht vor allen Dingen um das Verhältnis. Und es ist ja auch ganz klar, die linke Ideologie ist ja eher friedfertig, Kumbaya, wir wollen was für die Gesellschaft tun. Die rechte Ideologie, da ist es ja Bestandteil der Gewalt. Also ich spreche jetzt von rechts außen, ich spreche nicht von rechtskonservativ, von den ursprünglichen Reagan Republicans. Ich spreche vor allen Dingen von dem, was in die faschistische Richtung geht, Führerkult, Gewalt, das setzt Donald Trump ja ein. Er hat für diese ICE-Polizei, für die Einwanderungspolizei ein Budget vorgesehen in der Big Beautiful Bill, diesem neuen Gesetz, Riesengesetz, was, ich glaube, es war doppelt so hoch, wie das für das FBI ist. Und das ist schon riesig. Und diese Einwanderungspolizei, über die kann er mehr oder weniger frei verfügen, während Polizei normalerweise Bundesstaatsangelegenheit ist. Also da warten für uns ganz große Gefahren. Donald Trump hat auch gerade wieder gesagt, ich kann den Bürgermeister von Washington feuern. Ich kann alles machen, was ich will. Zitat, er will in New York einmarschieren, jetzt auch in Memphis, also in mehr und mehr demokratischen Staaten, vor allen Dingen wahrscheinlich, um die Wahlen zu unterwandern, um Menschen einzuschüchtern, zur Wahl zu gehen. Also das sind äußerst bedenkliche Entwicklungen. Nein, die Gewalt geht nicht von links aus, sie geht von rechts aus. Und ein ganz wichtiger Unterschied dabei ist, wenn man auf die rechte Gewalt guckt, die geht ganz offiziell die Aufrufe und Suggestionen, der stochastische Terrorismus vom Präsidenten selbst, von dem Establishment der Republikaner, so vielen jedenfalls, von denen, die heute im Kabinett sitzen, und republikanischen Influencern aus, ganz offiziell, während wir das bei den Demokraten nicht sehen. Im Gegenteil, die haben alle offiziellen Stellen von den Demokraten, haben nach dem Mord an Charlie Kirk versucht zu deeskalieren, die Wogen zu glätten, und auch die großen linksliberalen Influencer, die mit Millionen Followern, also jetzt nicht irgendwelche Randfiguren, die 3 Follower haben, sondern die wirklich wichtigen, die Standing haben und Beeinflussungspotenzial, die haben alle versucht, die Wogen zu glätten.
Es wird ja nicht nur gegen die Demokratische Partei angestachelt, sondern auch gegen demokratisch denkende Menschen, Bürgerinnen und Bürger. Sie leben in einer Stadt, die demokratisch geführt wird, aber dort gibt es sicher auch Trump-Anhänger. Wie erleben Sie diese Auswirkungen der Anstachelung? Merkt man das schon in der Bevölkerung?
Also ich lebe in Manhattan. Das ist die Insel mit den Hochhäusern, die wirklich sehr demokratisch ist. Wenn Sie da jetzt als Tourist hinkommen würden und Sie würden nichts wissen, würden Sie es de facto im Alltag noch nicht so merken. Wir haben alle ein sehr ungutes Gefühl. Wir haben alle unterschwellige Angst. Ganz diffus, wir wissen nicht genau, aber es sind halt ganz viele unheilvolle Anzeichen am Horizont. Ich habe ein paar republikanische Bekannte, auch an der Wall Street. Da ist es dann im Dialog, also wenn man sich wirklich eigentlich gut versteht und eigentlich mag, dann schon relativ, man versucht es auszublenden, aber jetzt bei so Sachen wie Charlie Kirk, da geht's nicht anders. Da spricht man und dann ist es schon wirklich, ja, man kann es kaum fassen, wie zwei Menschen, die scheinbar auf einer ähnlichen Wellenlänge sind, wie die Dinge völlig unterschiedlich sehen können und wahrnehmen und auch argumentativ begründen. Also ich glaube, noch ist der Zusammenhalt da auf unserer kleinen Insel, aber ich glaube, das wird mit jetzt auch zusehends schnell schlimmer werden.
Bei den angesprochenen Online-Medien geht es wirklich heiß her in den letzten Tagen. Ich habe da viel zu viel Zeit jetzt verbracht, bin in diese Rabbit Holes eingetaucht, habe mich da auch verloren und habe versucht herauszufinden, wie denken denn die Leute, die unmittelbar oder mehr oder weniger betroffen sind von diesem Gefühl der Angst und auch von dem Gefühl der Gewalt und die angestachelt werden. Und was immer öfter kommt, sieht man auf YouTube-Beiträge, in sozialen Medien, das sind Angstäußerungen davor, dass es zu einer Eskalation kommt, dass es zu einer Art Bürgerkrieg kommt, weil diese beiden Seiten immer mehr gegeneinander aufgestachelt werden. Jetzt waren Sie vor einigen Wochen bei uns im Podcast und haben schon gemeint, für einen Bürgerkrieg geht es den Leuten noch nicht schlecht genug. Wie sehen Sie das denn heute nach so einem besonderen Anschlag, nach einem Moment, wo die Wogen nochmal hochgegangen sind?
Ja, also ich habe es auch im Buch behandelt. Ich meinte einen klassischen Bürgerkrieg. Also wir werden keinen Zwei-Fronten-Krieg sehen. Und es ist auch in den USA, ich würde sagen, viele Menschen sind zu sehr in ihrem Existenzkampf gefangen. Ich höre auch in Deutschland immer wieder, mir geht ja alles so auf den Keks. Ich würde so gern auswandern. Ach, Amerika. Aber das Leben in Amerika ist schon hart. Man hat viele Möglichkeiten. Aber selbst Gutverdienende sind, vor allen Dingen, wenn sie Familie haben, sehr, sehr in diesem Existenzkampf gefangen. Man muss sehr viel Geld verdienen, um die Unis der Kinder bezahlen zu können und den Lebensstandard zu halten. Also die sind alle sehr viel unter Druck. Gleichzeitig ist das Leben aber auch sehr bequem. Alles wird bequem gemacht. Es fällt mir mal auf, wenn ich herkomme, wie bequem alles in New York ist. Alles ist eine Servicekultur. Alles wird gebracht, gemacht, getan. You know, everything. Und das ist so ein ganz komischer Zwiespalt. Auf der einen Seite ist man vielleicht zu bequem, auf der anderen Seite hat man gar nicht die Aufmerksamkeitsspanne, weil man sich auf sein tägliches Leben konzentrieren muss und da so eingebunden ist. Deswegen glaube ich, viele Menschen wird es nicht erreichen und viele werden sagen, ja, wer kämpfen will, sollen die anderen machen. Und natürlich am Keyboard, an der Tastatur, kann man immer gut große Töne spucken. Wer dann letztendlich tatsächlich eine Waffe in die Hand nimmt zum Kämpfen, das ist noch abzuwarten. Aber ich denke, das habe ich schon länger vorher gesagt, dass punktuell Gewalt aufbrechen wird. Jetzt bei Charlie Kirk war es dieser eine Mann, es ist noch nicht ausgeartet. Wir hatten gerade, sind zwei schwarze junge Männer im Süden hängend an Bäumen gefunden worden. Und einer davon hatte die Gliedmaßen gebrochen. Also das sieht nun wirklich nicht nach einem Suizid aus. In dem ganzen Chaos sind es auch noch kaum Schlagzeilen wert. Und übrigens hatte ja auch, es ist alles bei uns so unglaublich, man weiß nicht, wo man anfangen soll, ein Fox-Moderator hat gesagt, im Hinblick auf die Epidemie von Obdachlosen, dass so viele Obdachlose rumlaufen und die Kriminalität, dass man doch einfach die einschläfern sollte gegen ihren Willen. Also man sollte eine Todesspritze setzen. Involuntarily, also einfach so mal. Ne? Da gab es natürlich einen Aufschrei. Ich habe es auch gehört. So, what? Was habe ich da gerade gehört? Und was ist jetzt passiert? Wir haben gesehen, es gab jetzt zwei Vorkommnisse, wo es Angriffe auf Obdachlose gegeben hat. Auch eine Schießerei, wo mehrere verletzt worden sind. Ich erwähnte eben den stochastischen Terrorismus. Also, dass zum Beispiel ein Trump oder ein Elon Musk oder andere nicht selbst Terrorismus begehen oder die Gewalt begehen, auch nicht unbedingt konkret dazu aufrufen, aber sie suggerieren. Und die Anhänger verstehen diese Botschaften und sagen, okay, das ist ja entweder suggeriert oder aufgefordert oder jedenfalls legitimiert von unserem Anführer. Und die machen sich dann auf dem Weg, um Selbstjustiz auszuüben. Ich denke, sowas werden wir öfter sehen, dass das vielleicht auch möglicherweise ausartet, lokal, aber dass wir jetzt einen übergreifenden Krieg in dem Sinne sehen werden, das sehe ich zumindest noch nicht.
Schlimm genug, wenn die Gewalt an mehreren Stellen eskalieren würde. Es sind uns auch noch die Bilder im Kopf vom Sturm auf das Kapitol. Da war ja ein ähnlicher Vorgang, wenn man den Ermittlungen Glauben schenken darf. Sie haben schon erwähnt, wie Donald Trump dieses Attentat auf Charlie Kirk maximal politisch versucht auszuschlachten und Stimmung gegen die Demokraten zu machen. Jetzt hat Donald Trump eine ganze Palette an Werkzeugen zur Verfügung, seine Macht auszuüben. Eine davon ist das Militär und die Polizei. Die Einwanderungspolizei ICE hat einen riesigen Etat bekommen, der ist viel größer als vorher. Können Sie erklären, was er damit bezweckt und wie er dabei vorgeht?
Offiziell haben wir keine Erklärung dafür. Ich denke, er schaut sich so ziemlich eins zu eins ab, was seine großen Vorbilder in anderen Autokratien tun, zum Beispiel unter anderem sein Freund Wladimir in Russland. Und ich denke, er möchte einfach eine Polizei haben. Wenn wir jetzt sehen, dass die Wirtschaft schlechter wird, dass die Menschen mehr an den Rand gedrängt werden und dass abstrakte Phänomene wie zum Beispiel das Aufgreifen von Migranten, von maskierten Männern, die gezogen werden in irgendwelche Transporter und verschwinden und zum Teil erstmal nicht mehr auffinden, sind, wenn sich da Widerstand formiert, dass Trump gewappnet ist, dass er dann direkt die Truppen auflaufen lassen kann. Weil was wir jetzt auch sehen, vorher wurde gesagt, und ich gehöre auch zu denjenigen, die einen strengeren Migrationskurs befürwortet haben. Und da hieß es von Trumps Seite, ja, wir wollen erstmal die Kriminellen des Landes verweisen. Und was passiert jetzt? Nein, sie nehmen vor allen Dingen die Nichtkriminellen, den Gärtner, den Friseur, die schwangere Frau, die zu Hause am Herd steht, die vielleicht hier seit 20 Jahren ist oder als Kind hergekommen ist, die ziehen sie ab. Nicht die Kriminellen, weil die Kriminellen zu eruieren und denen aufzuspüren, das macht Arbeit, das ist kompliziert, das ist gefährlich. Da wagen sie sich nicht dran. Und was ganz wichtig ist, auch hier für die Europäer zu verstehen, es geht nicht nur um illegale Migration. Donald Trump und Konsorten wollen jegliche Migration unterbinden, auch die legale. Sie greifen Leute auf, die legal im Land sind, die Aufenthaltsstatus haben und die eine Arbeitsgenehmigung haben. Wir haben gerade gesehen, dass sie 400 Arbeiter abgeführt haben von dem Hyundai Auto Fabrik, wo koreanische Arbeitnehmer waren, um diese Fabrik aufzubauen. Da steckt ein Milliardeninvestment dahinter, um die aufzubauen und amerikanische Arbeiter einzuweisen in diese Technologie. Die waren legal hier und wurden abtransportiert und in einer Woche unter großem politischen Eklat, unter unmenschlichsten Bedingungen gehalten. Korea sagt jetzt, wir wissen nicht, ob wir überhaupt noch was investieren. Und die koreanischen Arbeitnehmer sagen, da wollen wir nicht mehr hin. Mein Punkt ist, dass die Bevölkerung, der vorher so Phrasen vorgeworfen wurden, ja, wir wollen die Illegalen, die Kriminellen abtransportieren. Niemand hat was dagegen, dass Kriminelle deportiert werden. Ja, da ist jeder dafür. Nur jetzt merken die Menschen, dass die Einschläge näher kommen, dass ihr Gärtner abtransportiert wird, dass vor der Schule Einwanderungsbeamte stehen, die zum Teil auch schon Kinder abtransportieren. dass, weiß ich nicht, andere Leute, zu denen sie persönliche Beziehungen haben, dass die weg sind, dass die Felder nicht mehr bestellt werden, dass ein Schulwohnheim in Florida wird nicht zu Ende gebaut. Die Studenten, die alle von anderen Gegenden kommen, können dort nicht mehr einziehen. Der Unibetrieb kann nicht anfangen, weil die Bauarbeiter wechselt. Also so nach und nach spüren die Menschen das in ihrem Alltag und sehen halt, das hätte man vielleicht doch anders und besser lösen können. Vor allen Dingen nicht so, dass es jetzt mir zum eigenen Nachteil gereicht.
Ja, wirklich spannend, dass sogar zum eigenen Nachteil hier Migrationspolitik betrieben wird. Dieses Beispiel von Hyundai, glaube ich, sein Batteriewerk, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist etwas, wovon die USA auch profitiert hätten, auch wirtschaftlich. Und dass man das jetzt einfach aus ideologischen Gründen absagt oder die Leute rausschmeißt, ist ja wirklich aus verschiedensten, nicht nur aus ethischen Gründen, sehr bemerkenswert. Sie haben erwähnt, dass es schwierig ist, nur kriminelle Migrantinnen zu finden und die zu deportieren. Gleichzeitig baut Donald Trump den Überwachungsstaat immer mehr aus und damit müsste er auch Werkzeuge in der Hand haben, gerade spezifische Menschen herauszugreifen. Das heißt jetzt, ob sie eine bestimmte politische Richtung verfolgen oder ob sie eben einen Aufenthaltsstatus haben oder nicht. Wie weit ist dieser Überwachungsapparat schon aufgebaut und wie wird er eigentlich umgesetzt und mit welchen Firmen zusammen wird er umgesetzt?
Ja, der ist in vollem Gange und es ist sehr beängstigend, was da passiert. Wir haben gesehen, Elon Musk ist ja in fast alle Ministerien reingekommen, hat dort Daten abgezogen. Auch bei uns ist es so, dass die verschiedenen Daten in Silos gespeichert werden, also Gesundheitsministerium, Gesundheitsdaten, Finanzministerium, Steuerbehörde, alles separat, um die Bürger zu schützen, damit der Staat eben nicht ein übergreifendes Profil erstellen kann und der Mensch gläsern wird. Und was die Trump-Regierung jetzt gemacht hat, ist der Firma Palantir, diesem Datenunternehmen, die ja auch schon ganz groß im US-Militär und in der Verteidigung tätig sind, die sollen jetzt diese Daten alle zusammenführen. Also Elon Musk hat die eh schon für sich und seine Firmen, wir wissen ja nicht genau, was er gemacht hat, aber er hat da wohl im großen Stile Daten abgezogen, die ungesichert in Clouds waren. Also sind auch unsägliche Geschichten, wo sich kurz danach, nachdem die Passwörter bekommen haben, russische Server eingeloggt haben, also auch alles very scary. Aber dieses Palantir, das hat den offiziellen Regierungsauftrag. Und dann wird mit KI alles durchforstet. Also wenn Sie einreisen, Sie müssen ja jetzt auch, zum Beispiel wenn man ein Esther haben will oder ein Visum oder seine Green Card verlängern will oder einen Antrag auf Staatsbürgerschaft stellt, dann muss man seine Social Media angeben. Und dann wird das alles durchgeforstet die letzten 5 Jahre. Das geht natürlich nicht per Hand. Aber jetzt mit KI kann man sowas natürlich ganz schnell sieben. Und hinzu kommt die Anschwärzungskultur, die wir jetzt überall sehen. Also wir hatten jetzt gerade den Fall in Deutschland, dass der ZDF-Korrespondent Elmar Thewissen angeschwärzt wurde und gesagt wurde von dem ehemaligen amerikanischen Botschafter Richard Grenell, der war Botschafter für die USA während der ersten Amtszeit von Donald Trump, ist ein Spezi von ihm, ist auch jetzt noch tätig als Berater und als Chef, ich glaube, vom Kennedy Center, was Trump Center umbenannt werden soll in Washington, eine große kulturelle Anstalt. Also, da wurde gesagt, er hat sich hetzerisch ausgedrückt. Tatsache ist, Elmar Thewissen, der deutsche Journalist, hat eine Äußerung von Charlie Kirk nicht genau wiedergegeben. Also hat die verzerrt wiedergegeben. Er hat gesagt, Charlie Kirk hätte gesagt, Homosexuelle sollten gesteinigt werden. Das hat Charlie Kirk so nicht gesagt. Er hat gesagt, es stände schon in der Bibel, dass die gesteinigt werden sollten. So. Und dann hat er noch irgendwas gesagt über den Steve Miller, diesen extremistischen Berater von Donald Trump, was zutreffend ist. Richard Grenell hat dann das umgedreht und hat öffentlich gesagt, Elmar Thewissen, ZDF-Korrespondent, sollte das Visum entzogen werden, aufgrund dessen Aussagen, was zum Teil nicht ganz unberechtigt war, dass Herr Thewissen sich da etwas ungenau ausgedrückt hat. Aber er hat dann noch einen draufgelegt und hat gesagt, Elmar Thewissen hätte zu Gewalt aufgerufen, was er definitiv nicht getan hat und hat dann noch mehr auf die Schippe gelegt, was auch nicht stimmte. Und deswegen sollte diesem Journalist jetzt das Visum entzogen werden. Jetzt ist Herr Thewissen hier tätig für einen öffentlich-rechtlichen Sender. Das hat ja auch eine gewisse Verbindung zur Regierung. Cut, andere Szene. Donald Trump steht vor dem Helikopter, gestern war es, glaube ich. Ein australischer Journalist fragt ihn, ob es da keine Interessenkonflikte gäbe mit seiner Kryptofirma, in der er ja tätig wäre. Und da hat Donald Trump gesagt, woher kommen Sie? Australien? Aha, da werde ich Sie direkt mal an Ihre Regierung weitermelden, weil die möchte bestimmt gute Beziehungen zu USA unterhalten. Und da ist sowas, was Sie sagen, bestimmt nicht förderlich. Also bringt jetzt das in einen politischen Kontext.
Aber das heißt im Prinzip, er versucht jetzt gezielt Leute rauszupicken und diese technischen Möglichkeiten würden ihm das erlauben, auch die Leute zu identifizieren.
Genau, da kam das Verleumdertum, also über die Social Media, das kann man ja auch alles sieben. Und da sieht man halt, wer hat welche Äußerungen gemacht. Und da guckt man nach ausländischen Journalisten, die will man als erstes los, wenn man gar keine Kritiker haben, die kriegt man noch als erstes los. Und zur Krönung hat Marco Rubio gerade gesagt, alle Ausländer, die hier sind, auf einem Visum, die sind auf unsere Einladung hier. Und wenn die irgendwas Negatives sagen, dann nehmen wir das Visum weg. Da hat er jetzt nicht explizit nur von Journalisten gesprochen, aber das ist ja eigentlich noch ein weiteres Feld. Also muss man jetzt auch bei Touristen denken, wer sich da irgendwie negativ geäußert hat. Gott forbid, wer irgendwas zu Israel oder Gaza gesagt hat, der sollte seine Reise direkt vergessen. Jedenfalls diese technischen Mittel, da muss jetzt jeder mit rechnen, dass man gläsern ist, dass man durchforstet wird, dass die Gefahr, dass man rausgepickt wird und dass man Repressalien ausgesetzt wird, dass die viel größer ist.
Wenn man diese Möglichkeiten hat, alle Daten zu vernetzen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass dann unliebsamen Menschen aus Donald Trumps Sicht, politischen Kritikern zum Beispiel, auch vielleicht einmal ein Steuerverfahren umgehängt werden kann. Das ist zumindest eine Angst, die aktuell viele demokratisch denkende Medienleute äußern und auch Rechtswissenschaftler zum Beispiel immer wieder genannt haben. Ich möchte noch einmal auf Palantir eingehen. Wie sehr sollte es uns Sorgen machen, dass Palantir jetzt nicht nur in den USA für einen gläsernen Staat sorgen soll, sondern dass Palantir auch in Europa und, glaube ich, auch in Deutschland zum Einsatz kommen soll?
Ich kann nur dringend davon abraten, sich von US-Technologie abhängig zu machen, weil es gab ein Verfahren vom Internationalen Strafgerichtshof, ICC in Den Haag, gegen israelische Politiker. Das hat Donald Trump nicht gefallen oder vielleicht hat er auch Druck aus Israel bekommen, das weiß ich nicht. Aber dann hat Microsoft angewiesen, die Dienste für diese Abteilung beim Internationalen Strafgerichtshof zu kappen. Das heißt, die hatten kein Outlook mehr, die hatten keine Cloud-Dienste mehr. Die ganze Abteilung war lahmgelegt. Dann hat Microsoft sich öffentlich geäußert und hat gesagt, wenn wir Anweisungen bekommen sollten von oben, dass wir irgendwie europäischen Firmen oder was auch immer die Dienste abstellen sollen, dann würden wir den Gerichtsweg beschreiten. Mit anderen Worten, wir nehmen das so ernst, dass sie sich jetzt schon überlegen, was sie machen, wenn Donald Trump zum Beispiel sagt, stellt mal eine Konkurrenz Autounternehmen, was Konkurrenz ist für US-Firmen oder was auch immer, oder der Regierung die Dienste ab. Was machen wir dann? Und deswegen sage ich auch Palantir, es geht da nicht mehr nur um Daten. Das ist natürlich auch ganz gefährlich, wenn es Polizeibehörden haben. Ich habe gelesen, die haben es zum Teil auch schon integriert. Da würde ich dringend von abraten, warum sollten wir uns noch angreifbarer machen? Weil das Ganze hat ja noch einen größeren Kreis. Es geht dann um innere Sicherheit. Es geht aber auch um Verteidigungspolitik. Weil Donald Trump würde ich habe mich lange gescheut, das offen zu sagen. Ich habe am Abend vor der Wahl auf RTL habe ich gesagt, habe ich ein bisschen nebulös formuliert, Alliierte können zu Feinden werden. Das hat noch nicht so richtig, glaube ich, ist da noch nicht so angekommen. Mittlerweile bin ich relativ komfortabel zu sagen, Donald Trump sucht den Schulterschluss mit Putin, ist jedenfalls ein Risiko, was nicht ausgeschlossen werden kann. Und es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass sie dann mal versuchen, Europa in die Zange zu nehmen. Also alleine aus diesem Gesichtspunkt würde ich Amerika an Europas Stelle so wenig Daten und Informationen wie möglich überlassen.
Wenn Europa der Trump-Regierung Widerstand leisten sollte, dann wäre das vielleicht wünschenswert, wo kein Widerstand geleistet wird. Das ist im eigenen Land. Wir haben gesehen, wie sich nicht nur die Republikanische Partei in den letzten Monaten praktisch unterworfen hat dem Präsidenten, sondern auch, dass die Gerichte mehr oder weniger den Wünschen Donald Trumps nachkommen oder zumindest in großer Zahl nachkommen. Wie hat es denn Donald Trump und dessen Regierungsapparat geschafft, den Staatsapparat, auch die Behörden und die Gerichte so umzuformen oder so umzubauen, dass sie nach seiner Pfeife tanzen?
Ganz einfach. Bestechung, Erpressung, Einschüchterung. Das macht er mit den Republikanern. Er sagt, ich werde alles tun, damit ihr nicht wiedergewählt werdet. Ich werde alles in Bewegung setzen. Elon Musk hat gesagt, ich werde das finanzieren. Das war noch, als die beiden sich noch grün waren. Dann werden Leute mit privaten Informationen unter Druck gesetzt. Im Justizapparat hört man immer mehr, erstens, dass die von oben Anweisungen bekommen, was eigentlich auch ein Unding ist, auch für das Selbstverständnis eines Juristen. Ich habe in Amerika auch Jura studiert. Ich frage mich mittlerweile, warum. Ich bin dort auch immer noch zugelassen als Rechtsanwältin. Die kriegen erstmal also so eine Art Weisungsdruck. dann werden die eingeschüchtert. Und was Donald Trump hier auch macht, der hetzt seine Anhänger auf und die doxen dann die Richter selbst, also geben ihre Privatadressen frei, Privatinformationen, Fotos von der Familie, Arbeitsplatz der Tochter. Sie sprechen physische Drohungen aus, das berichten fast alle republikanischen Abgeordneten auch, dass sie sagen, wenn wir nicht so und so wählen, dann kriegen wir direkt Drohungen. Wir haben Angst. Auch dass die Sicherheitskräfte, die sie sich jetzt zulegen, auch privat zur Bewachung, hat enorm zugenommen. Das heißt, da herrscht auch eine Angstkultur, eine Einschüchterungskultur. Und dann gibt es natürlich noch die Leute, wie zum Beispiel die Justizministerin Pam Bondi, die ganz stark davon finanziell auch profitieren. Die hatte vorher schon in Sachen Trump-Unternehmen investiert, hat sie Millionen gemacht, ist auch Lobbyistin gewesen für einen der größten privaten Gefängnisdienstleister in den USA, wo ja jetzt auch, das kommt denen ja auch zugute, wenn immer mehr Menschen inhaftiert werden. Eine These in meinem Buch war, die größten Stärken Amerikas sind zu seinen größten Schwächen geworden. Alles, was mal gut und toll war an Amerika, hat sich so ungehindert weiterentwickelt, dass es in ein Extrem umgeschlagen ist. Also dieser Exzeptionalismus, also dieses Selbstverständnis, wir sind was ganz Besonderes, Individualismus, ich spreche da auch mittlerweile von der Kardashianisierung der Kultur, hat zu einem gewissen Materialismus, Nihilismus und Narzissmus geführt, gesellschaftsweit, wofür Donald Trump die perfekte Verkörperung ist. Der verkörpert das und er ist ja nur 50% des Problems. 50% ist ja, dass die Menschen, die ihn gewählt haben, und zwar zum zweiten Mal, die das gut finden, die das befürworten, die sagen, diese Politik, wir möchten, dass er das durchsetzt. Und deswegen habe ich im Moment wenig Hoffnung, dass es noch zu einer politischen Korrektur kommen wird.
Spult man ein paar Jahre zurück und sieht man sich den Wahlkampf von 2015 an, wo Donald Trump angetreten ist, hat er sehr viele Wählerinnen und Wähler damit begeistern können, nicht nur, dass er so ein Typ ist, der auffällt und in den Medien war und ein Star schon vorher war, sondern dass er auch Themen angesprochen hat, bei denen sich viele Leute gedacht haben, ja, da hat er recht. Also zum Beispiel hat er den sogenannten Deep State angesprochen, den politischen Sumpf hat er angesprochen, hat gemeint, den wird er trockenlegen, er wird diese Schattenregierung aushebeln, wenn er mal an der Macht ist. Ein paar Jahre vorgespult in die heutige Zeit sieht man, dass Donald Trump nicht den Deep State aushöhlt und auch nicht den Sumpf trockenlegt. Im Gegenteil, er ist wahrscheinlich einer der korruptesten Präsidenten, den die USA jemals erlebt haben, weil er auch in aller Öffentlichkeit korrupt ist, sondern er baut eben auch selbst einen Deep State mit vielen Loyalisten aus. Ist das zu zugespitzt, was ich da sage, oder würden Sie das bestätigen?
Nein, es ist so extrem, es ist grotesk, man kann es nicht glauben, selbst wenn man dort lebt und jeden Tag es auch konkret mitbekommt und auch kolportiert bekommt zum Teil von innen, man kann es nicht fassen. Das stimmt absolut, was Sie sagen. Also wenn er früher vom Deep State gesprochen hat, dann hat er im Grunde genommen den Rechtsstaat verunglimpft, dann hat er die Justizbehörden verunglimpft. Das musste er ja machen, weil er mit Recht beschuldigt worden war. Und dann hat er gesagt, nein, das ist der Deep State, das ist alles erfunden. Ich sage immer, Donald Trumps Superpower ist seine Schamlosigkeit. Er hat genau das genommen, er hat das instrumentalisiert und dann schamlos ins Gegenteil umgedreht. Und wenn wir uns allein jetzt mal den Sumpf von Selbstbereicherung anschauen, diese Kryptofirma, die ihm und seiner Familie gehört, die ja zum großen Teil Meme-Coins vertreibt. Meme-Coins, die haben nicht mal irgendeinen inhärenten Wert. Da ist von vornherein klar, das ist eine Spaßwährung. Ja, die lebt nur davon, dass er die hypt. Wir haben gesehen, dass die Arabischen Emirate 2 Milliarden Dollar, das ist schon länger bekannt, die New York Times hat es jetzt gerade vor ein paar Tagen aufbereitet, 2 Milliarden Dollar investiert hat und im Gegenzug haben sie Zugang zu Chips bekommen. So, also Politik wird klar verkauft. Oder der Jet von Katar, der nutzlos ist, weil der so gar nicht verwendet werden kann als Air Force One, der für 2 Milliarden Dollar umgebaut werden muss. Also im Grunde genommen ist es einfach nur ein Vorwand. Man nimmt da diese Hülle an mit ein bisschen Gold, das kann man abnehmen und danach wieder reinbauen. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass Donald Trump, wenn er denn aus dem Amt scheidet und erst dann ist der Umbau fertig, dann hat er eine eigene Air Force One, könnte er mitnehmen, abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass er gehen wird. Aber jedenfalls hat er sozusagen seine eigene Privat Air Force One, gesponsert von einer ausländischen Macht. Das ganze Ding könnte verwanzt sein. Man weiß es überhaupt nicht. Das macht man nicht. Man nimmt sowas nicht an und schon gar nicht privat. Es ist ja im Grunde genommen ein Privatgeschenk. Und dann sagt er, ich weiß gar nicht mehr, es war ein Vertreter von einer amerikanischen Nation, der hat dann gesagt, ja, ich wünschte, ich könnte Ihnen ein Flugzeug anbieten. Und der Donald Trump ganz trocken gesagt, ja, das wäre jetzt schön, das wäre hilfreich.
Es ist unglaublich, wie schamlos eben Donald Trump ist, wie Sie sagen. Ich möchte noch einmal auf diesen Deep State, diesen Begriff zurückkommen, weil der ursprünglich ja beschreibt, dass nicht die Personen, die gewählt wurden vom Volk, die die Demokratie vertreten, regieren, sondern dass da eine Schattenregierung fungiert von wenigen Leuten, die in den entscheidenden Staatsapparaten sitzen und sich eigentlich den Staat unter der Hand ausmachen. Jetzt gab es vor kurzem dieses Treffen der Tech-Oligarchen, wenn ich sie so bezeichnen darf, der Tech-Milliardäre im Weißen Haus bei Donald Trump, wo ein Dutzend Leute gesessen sind, die reichsten Menschen Amerikas und alle im Prinzip einen Kniefall vor Donald Trump gemacht haben. Diese Menschen sind dort gesessen, das muss man sich auch vor Augen halten, weil sie eigentlich Donald Trump zeigen wollten, dass sie für ihn arbeiten, im Gegenzug vielleicht für Steuererleichterungen, für Deregulierung. Das ist genau der Inbegriff eines Deep State, wenn es Absprachen gibt zwischen mächtigen Menschen, die nicht demokratisch gewählt wurden.
Ganz genau. Und der Punkt ist, nicht nur bekommen sie persönliche Vorteile, sondern die bekommen sie dafür, also einmal, dass sie Donald Trump Fantasie-Schlagzeilen geben. Da hat Mark Zuckerberg ja gesagt, ja, wir investieren, und war da nicht bewusst, dass das Mikrofon noch an war, als er zu Donald Trump gesagt hat, ich wusste nicht, dass das jetzt schon zur Sprache kommt. Ich wusste nicht, welche Zahl du genannt haben wolltest. War 600 Milliarden okay? Also das war reine Fantasie. Also einmal sollen sie ihm positive Schlagzeilen liefern über Arbeitsplätze und was auch immer. Und dann natürlich Kohle rüberwachsen lassen. Also zum Beispiel Jeff Bezos, dem ja Amazon gehört, der hat jetzt für eine Produktion von einer Dokumentation über Melania als First Lady, ich glaube, es waren 40 Millionen, ich glaube, so in dem Dreh war das, für eine Dokumentation, die höchstens normalerweise ein Drittel kosten würde. Bis jetzt gibt es gar keine Anzeichen dafür, dass die überhaupt mal hergestellt wird. Aber das Geld kriegt Melania. Und so werden Fantasieprojekte geplant, aufgestellt, für die bezahlt wird und irgendwas gezahlt wird, zum Teil unterm Tisch. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht mal alles mit. Aber was beim Deep State noch viel gefährlicher ist, also wir haben jetzt einen ehemaligen Podcaster, Kash Patel, dessen Errungenschaften vor allen Dingen darin besteht, dass er ein Märchenbuch für Kinder geschrieben hat über den König Donald, dem eine böse Hexe Hillary an den Kragen will, und die will ihn also ausboten. Und da sind also ganz viele politische Figuren, die da als Bösewichte dargestellt werden. Und König Donald ist also der Held, und letztendlich schafft er das, macht er das Rennen und er gewinnt. Ja. Und dann war der auf Fox viel, und das qualifiziert einen dann schon zum Chef vom FBI. Also ich glaube, Sie und ich beide, wir haben da mehr Qualifikationen als Kash Patel, was man jetzt auch gerade an den Ermittlungen im Kirk-Fall sieht. Also es ist im Grunde, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es wie eine Persiflage zum Totlachen. Und der Vize von ihm, das ist Dan Bongino, der ist auch ein ehemaliger Podcaster. Und die haben keine Ahnung, und zum Beispiel machen die sich jetzt auch dadurch einen Namen, dass die Donald Trump decken im Epstein-Skandal, der jetzt auch völlig verdrängt ist durch das Kirk-Attentat, wo man auch sagen muss, alles hat sich gedreht. Vorher waren die Demokraten der böse Deep State, die Republikaner machen jetzt den richtigen Deep State. Also zum Beispiel durch die beiden oder durch Pam Bondi, die Justizministerin, die redet wie, als ob die aus Nordkorea spricht. Wirklich, es ist unfassbar. Die gehen jetzt praktisch gegen die Bevölkerung vor, und mit dem Epstein-Skandal, da hat Kash Patel, der Chef des FBI, jetzt gesagt, nö, es gibt keine Beweise, die mir vorliegen, dass Jeffrey Epstein da irgendwelche Mädchen vermittelt hat. Unfassbar. Also das wird jetzt völlig unter den Tisch fallen gelassen, exkulpiert, negiert. Es gibt jedenfalls Tonbandaufzeichnungen, Filmaufzeichnungen. Das ist völlig klar, die ganzen Häuser waren alle verwandt, mit Kameras versehen. Es gibt die Aussagen von den Mädchen, dass alles gefilmt wurde. Wo sind die Sachen? Die sind bei der Regierung, das wissen wir, die haben es damals abtransportiert. Aber die rücken es jetzt nicht raus. Warum? Weil die Donald Trump implizieren. Und ich würde mal ganz klar vermuten, nicht nur, weil er partizipiert hat, sozusagen als Kunde und bester Freund, haben beide gesagt, sind jeweils die besten Freunde von Jeffrey Epstein, sondern dass er auch federführend war in der Orchestrierung dieses ganzen Menschenhandelsring. Denn er hatte ja diese Modelagentur, über die viele Mädchen auch aus Osteuropa eingeflogen wurden, die minderjährig waren und gefälschte Pässe ausgestellt bekommen haben. Also wenn man diese Dose der Pandora aufmacht, dann kommt da wahrscheinlich ein Riesenwust an grausamen Informationen raus. Nur dadurch ist zu erklären, dass Donald Trump Himmel und Hölle in Bewegung setzt, dass diese Beweismaterialien nicht veröffentlicht werden.
Ich glaube, über Epstein müssen wir mal eine eigene Folge aufnehmen. Das ist ein Riesenfall. Das würde mich auch sehr interessieren, wenn wir mal drüber sprechen. Ich möchte jetzt aber noch gerne weitergehen in der Frage, wie Donald Trump den Staatsapparat umbaut. Er wird jetzt zumindest ein Jahr noch weiter durchregieren können. Dann sind die Midterms. Die Demokraten haben große Hoffnungen, dass sie bei den Midterms das Blatt drehen können und zumindest Widerstand leisten können mit einer Mehrheit im Kongress oder im Haus. Glauben Sie denn, dass wir 2026 so freie Wahlen erleben werden, die vielleicht den Demokraten dabei helfen könnten, wieder Macht zu erlangen?
Nein, das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Und ich habe auch schon vor Jahren in dem Buch geschrieben, dass sie damals schon, nachdem Donald Trump die Wahl gegen Biden verloren hatte, da waren die schon in den Startlöchern und haben den Wahlapparat angefangen, auf allen Ebenen zu unterminieren. Und da habe ich gesagt, beim nächsten Mal kommt der Putschversuch nicht mit Waffen und Speeren durch eine Kapitolerstürmung. Nächstes Mal kommen da geschniegelte und gebügelte Anwälte mit Aktenköfferchen und da wird das vor Gericht ausgefochten. Also die haben diesen Wahlapparat korrumpiert auf allen Ebenen, von den Leuten, die die Wahlzettel austeilen und einsammeln, bis hin zu oben die Entscheidungen treffen. Jetzt sollen die Wahlbezirke noch weiter anders zugeschnitten werden. Da wollen die Demokraten hier sagen, okay, wenn ihr das macht, dann machen wir das auch. Aber die sind da im Nachteil vom Prinzip her, vom Wahlkreiszuschnitt. Also die machen es auf allen Ebenen. Und ich denke, Donald Trump, wenn er denn gesundheitlich noch fit ist, wird er die Macht nicht freiwillig abgeben, weil er braucht das, um sich strafrechtlich zu schützen. Ich denke jetzt auch mittlerweile dieser Epstein-Skandal, da muss noch viel mehr dahinter stecken. Das kommt wahrscheinlich auch noch hinzu. Warum sollte er die Macht abgeben? Jetzt baut er sich dieses Riesenmonument, diese Monstrosität von Ballsaal, in die das Weiße Haus zweimal reinpasst. Ja, was das stilistisch und also es ist das Grauen, was da kommt. Aber da baut er sich praktisch schon ein Monument. Also, dass er freiwillig abtritt, da wäre ich äußerst erstaunt.
Vielleicht trägt auch dazu bei, dass es keine freien oder nicht mehr so freie Wahlen geben wird, dass eben jetzt schon viel mehr Militärpräsenz und Polizeipräsenz in den USA gezeigt wird, gerade in den demokratischen Staaten. Ich kann mir vorstellen, wenn am Wahltag das Militär aufmarschiert im Auftrag Donald Trumps, wird das durchaus den einen oder die andere einschüchtern können.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen alle, die anders wählen, also die demokratisch wählen, haben dann Angst, dass sie bestraft sind, weil sie zum Beispiel auch als Democrats geregistert sind. Und wenn wir uns jetzt sehen, die politischen Verfolgungen und dann auch diese Anschwärzungskultur, zum Beispiel Donald Trump möchte ja die Federal Reserve übernehmen und da hat er ja der Fed-Gouverneurin Lisa Cook unterstellt, diese hätte Hypothekenbetrug begangen. Dadurch, dass sie bei mehreren Hypotheken, die hätte sie alle als erster Wohnsitz angegeben, fälschlicherweise, um bessere Kreditkonditionen zu bekommen. Den gleichen Vorwurf hat er erhoben gegen Adam Schiff, das ist ein demokratischer Widersacher, der regelmäßig gegen ihn vorgegangen ist, und Letitia James, die New Yorker Staatsanwältin, die gegen ihn ermittelt hat. Das heißt, was Sie jetzt schon sehen, ist, dass Donald Trump zu Behörden geht und dem Oberhaupt, Bill Pawlty, in diesem Fall von dieser Hypothekenimmobilienbehörde, und sagt, guck dir mal die Unterlagen von A, B, C und D an und guck mal, was du da am Belastenden möglicherweise findest oder konstruieren kannst, damit wir denen an den Kragen können. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass Lisa Cook die Angabe nicht falsch gemacht hat. Der ist nicht mal ein Irrtum unterlaufen. Unter gewissen Voraussetzungen kann das auch rechtmäßig sein. Das muss man dann im Einzelfall prüfen. Aber das war nicht mal der Fall. Die haben das wahrheitswidrig behauptet. Es stimmte gar nicht, dass sie das so angekreuzt hat. Jetzt hat ein Gericht gerade entschieden, dass Donald Trump die nicht feuert. Kann. Aber sie werden natürlich in Zukunft Repressalien fürchten müssen über die Steuerbehörden. Dass gesagt wird, ach ja, dann guck doch mal die Steuerunterlagen an. Im Zweifel können sie da immer irgendwas finden. Jedenfalls in Amerika kann man leicht klagen, um den Leuten das Leben schwer zu machen. Auch wenn, wie bei Lisa Cook, nichts dahinter steckt. Sie behaupten das einfach, sie belasten die Person. Die muss sich dann Rechtsanwälte nehmen, die extrem teuer sind. Da können viele aus der ersten Amtszeit von Donald Trump noch ein Lied von singen, die nachher verklagt worden sind. Die hatten Hunderttausende an Kosten. Die Leute werden Angst haben. Die werden auch physisch Angst haben, wenn das Militär da aufläuft. Möglicherweise werden die bedroht. Möglicherweise, wir sehen ja auch, dass immer mehr Staatsbürger von Vermummten in diese Fahrzeuge gezerrt werden. werden erstmal eingesperrt werden. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand sind die auch alle nachher wieder freigekommen, aber manche zum Teil erst nach Wochen. Da können Sie gucken, wie Sie Ihr Leben aufrechterhalten, wenn Sie mal für ein paar Wochen einfach verschwinden, wer dann Ihre Rechnung bezahlt und Ihren Job macht. Also das sind alles extrem angsteinflößende, schreckliche Entwicklungen, die man sich von Amerika nicht hätte träumen lassen. Es ist kein Rechtsstaat mehr, es herrscht die absolute Willkür. Sie können natürlich dagegen vorgehen, aber wir sehen, die Gerichte sind jetzt schon so überlastet, das dauert alles ewig. De facto, im Endeffekt, kommt Donald Trump bisher mit allem relativ ungeschoren davon. Und ich glaube, dass sich dieser Trend verstärken wird und dass die Leute dann der Einzelne resignieren wird und sagt, weißt du, meine Stimme bringt sowieso, macht jetzt auch nicht den Unterschied, dann bleibe ich halt zu Hause.
Vor allem, es muss gar nicht mal das Ziel sein, die Leute tatsächlich irgendeines Delikts zu überführen. Es reicht oft schon die Klagsandrohung oder ein Rechtsstreit. Das ist so teuer, auch in Europa ist das teuer, dass es dazu führt, dass die Leute eingeschüchtert werden. Sie haben beim letzten Podcast, den wir gemeinsam aufgezeichnet haben, etwas gesagt, das mich ziemlich beunruhigt hat. Und da würde ich gerne nochmal ansetzen. Sie haben gemeint, wenn man darüber nachdenkt, warum Donald Trump alles daran setzt, die Demokratie zu schwächen, die eigenen Bürger gegeneinander aufzuhetzen, mit Hilfe von Tech-Oligarchen einen Überwachungsapparat aufzubauen, im Prinzip alles, was Amerika auszeichnet, zu zerstören, dann gibt das alles nur Sinn, wenn das Ziel ist, der eigenen Bevölkerung zu schaden. Wieso sollte dann die Regierung Trump der eigenen Bevölkerung schaden wollen?
Ich kann Ihnen den Grund auch nicht so wirklich erklären. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Ein Grund, warum ich das auch gesagt habe, ist zum Beispiel die wirtschaftlichen Maßnahmen, diese extremen Zölle. Oder da kommt ein Unternehmen aus dem Ausland und sagt, okay, wir investieren Milliarden, wir schaffen Arbeitsplätze bei euch in dieser Hyundai-Batteriefabrik, wären es über 8.000 gewesen. Donald Trump zerstört das. Er deportiert Hunderttausende von Arbeitnehmern, von Migranten, ohne Ersatz dafür zu haben. Das ist doch klar, dass da ein Vakuum entsteht, wo Dinge zusammenfallen werden, weil es keinen Ersatz dafür gibt. Es gibt gleichzeitig keine Industriepolitik. Es gibt keine Pläne, wie da die Wirtschaft umstrukturiert werden soll, Industriepolitik. Es gab ja auch für die Zölle keine Berechnungen. Zöllen, die sich durch nichts mathematisch auch rechtfertigen ließen. Das macht alles keinen Sinn. Und man gesagt hat, das kann eigentlich nur aus KI stammen und dann auch noch fehlerhaft. Der Finanzminister Scott Bessent lügt. Der Handelsminister Howard Lutnick lügt. Er sagt, wohlwissend. Können Sie andere Leute von der Wall Street fragen, Insider, die auch lange kennen. Ich kenne beide nicht besonders gut, aber ich kenne die. Wohlwissend die abstrusesten Lügengeschichten verzapft, dass man sich an den Kopf fassen muss. Sagt dann, oh nein, wir holen die Millionen von Arbeitsplätzen zurück, sodass die Amerikaner selbst ihr ganzes Leben in der Fabrik verbringen werden, genau wie ihre Kinder und ihre Enkelkinder. Die sitzen da und dann macht er auch so die Bewegung, macht da ganz viele kleine Schrauben an den iPhones, die werden dann alle in Amerika hergestellt. Erstens, wer will sein ganzes Leben in der Fabrik verbringen? Ist das jetzt der neue amerikanische Traum des Aufstiegs, dass auch deine Kinder und Enkelkinder da noch sitzen und schrauben? Und sagt dann aber im nächsten Satz, ja, wir werden das sowieso alles durch KI ersetzen. Ja, what is it? Arbeitsplätze, Schrauben festschrauben oder KI, Roboter, Maschinen? Also es macht alles keinen Sinn. Entweder die wollen die Wirtschaft crashen und dann Vermögenswerte preiswert kaufen und dann im Aufschwung, dann haben sie eben alle Vermögenswerte. Oder das größere Spiel wäre eine Umverteilung. Und zwar, wenn man jetzt ganze Branchen aushöhlt, wie zum Beispiel die Agrarwirtschaft, ein Farmer nach dem anderen geht pleite, passiert schon, genau wie in der ersten Amtszeit, da gab es auch riesen Milliardensubventionen. Und Elon Musk und andere haben auch das nur nebenbei auch noch in Investmentvehikel investiert, die sehr viel Farmland kaufen und darin investieren. Aber wenn die eine große Umverteilung machen, also sozusagen demokratischen Staaten und Unternehmen und Menschen Dinge wegnehmen und ihren Wählern das zuteilen. Also zum Beispiel habe ich schon vor Monaten auf rechten Blogs gelesen, wie sich da Leute gefreut haben, dass Migranten abgeschoben werden und gesagt haben, super, dann können wir preiswert deren Häuser kaufen und so. Das war das eine. Aber dann auch, dass wenn man das hinkriegen würde, hat gerade, ich dachte, ich sehe nicht richtig, Marco Rubio gesagt, wir werden euch enteignen. Das ist mir nochmal ganz besonders ins Auge gefallen. Wir werden euch enteignen, dass man sagt, okay, ihr wart jetzt im Moment ist es, ihr seid Charlie Kirk kritisch, ihr kriegt das Visum entzogen. Demnächst ist es, ihr seid Trump kritisch. Das ist eine Anti- demokratische, anti-regierungssubversive Tätigkeit. Also das ist eine Straftat, das ist strafbar. Und wir müssen auch mal gucken, wie ihr an eure Wohnungen, an eure Vermögenswerte gekommen seid. Das ist jetzt erstmal beschlagnahmt. Dann werdet ihr ausgewiesen. Und was dann passiert, viel Glück beim Klagen. Also das wäre schwer durchzuführen. Also das wäre schon eher was für eine intelligente Administration, das so zu feintunen, dass man diesen Vermögenstransfer schafft. Meine Pharma kriegen Millionen, Milliarden an Subventionen. Das nehmen wir irgendwo anders weg. Donald Trump hat, ich weiß nicht, ob ich es eben sagte, ja auch gesagt, wenn New York Mandami als Bürgermeister nimmt, dann enthalte ich die Finanzmittel. Finanzmittel, wir zahlen ja auch an den Bund. Diese Finanzmittel, die wir dann zurückbekommen, die sind vom Kongress beschlossen. Die kann Donald Trump nicht in Eigenregie zurückenthalten. Das ist illegal. Aber er droht das an und er macht das. Was kann New York machen? Es kann dann klagen. Viel Glück. Aber wenn ihm das gelingen würde und er dann auch das Militär da einsetzt und uns ruhig stellt, da können wir nicht mehr viel machen. Da bringt auch Demonstrieren nichts. Das wäre noch eine andere Gedankenvariante. Das Problem ist, das klingt alles so außerirdisch, so wahnwitzig, so verschwörungstheoretisch, dass niemand das für möglich hält. Und weil das niemand für möglich hält und sich viele nicht trauen auszusprechen, kann man sich nicht dagegen aufstellen und dagegen wehren.
Den einen Aspekt, den Sie angesprochen haben, wenn jetzt nicht zu dieser Enteignung kommen würde, wie unter einem kommunistischen oder faschistischen System, sondern wirklich einmal dazu, in erster Linie mal dazu kommen würde, dass der Markt crasht, dass die Wirtschaft crasht und diese Vermögenswerte nichts mehr wert sind. Die USA sind jetzt schon ein Land, in dem die Reichen mehr haben als 99% des Restes des Landes. Was passiert nach dem Zeitpunkt, in dem die komplette Ungerechtigkeit und Ungleichheit hergestellt ist? Was ist dann? Dann haben 1% alle Assets, alle Ländereien, alle Firmen, die es gibt in dem Land, was passiert dann?
Ungewiss, was ja auch noch erschwerend hinzukommt, dass Donald Trump kooperiert mit der Tech-Elite und wenn Donald Trump vielleicht mal aus Gesundheitsgründen weg ist, mit Sicherheit werden die ihre Leute in Stellung bringen. Und da kommt auch noch hinzu, die haben ja auch so außerirdische Ideologien. Peter Thiel ist fixiert auf den Antichristen. Ja, da hat auch gerade wieder eine Vorlesung in San Francisco gegeben. Ich sage den Zuhörern, googeln Sie mal Curtis Yarvin, das ist der Chefideologe von diesen Tech-Titanen, der will Tech-Faschismus errichten und vor allen Dingen einen Tech-Feudalismus, der ist dafür, dass es keine Regierungen mehr gibt, es sollen Corporations, also Unternehmen und vor allen Dingen Unternehmensführer, die sollen Gebiete haben, Network States, und die sollen dann darüber regieren und herrschen. Und wem das nicht passt, der kann dann in einen anderen Network State gehen. Das ist auch so abgefahren, dass man als Normalsterblicher sich das nicht vorstellen kann. Aber daran arbeiten die einfach. Und was mir dann in dem Zusammenhang auch Sorgen macht, da herrscht eigentlich ziemliche Einigkeit bei den Tech-Titanen sowie bei den Tech-Kritikern, dass durch die KI-Revolution ja wahnsinnig viele Arbeitsplätze wegfallen werden. Wie viele steht noch nicht fest. Vor allen Dingen, wann das kippt, kann man auch noch nicht so genau sagen. KI enttäuscht gerade im Moment ein bisschen. Da gab es ja auch so die totale Euphorie. Aber Unternehmen können es immer noch viel weniger einbinden, als sie bisher gedacht haben. Aber man sieht schon ansatzweise, zum Beispiel in Amerika, dass viele Uni-Absolventen, auch von Top-Unis, die vorher warteten, die Jobs auf die konnten, die sich aussuchen für Top-Gehälter, dass sie Schwierigkeiten haben, unterzukommen, weil einfachere Tätigkeiten, die typischerweise erstmal dann übernehmen, werden jetzt von KI ausgeführt. Ich weiß nicht, ob ein Hintergedanke auch ist, weißt du was, wenn wir alles total optimieren und uns eine goldene Nase an KI verdienen, dann werden ja diese ganzen, ich sage es jetzt mal despektierlich, diese nutzlosen Menschen, die wir potenziell ausbeuten können, die werden ja dann überflüssig. Das heißt, wir können die nicht mal mehr ausbeuten, wir können gar nichts mit denen machen. Und dann war ja auch mal vor ein paar Jahren immer im Gespräch von der Tech-Elite zu sagen, wir brauchen das bedingungslose Grundeinkommen. Aber das kostet ja Geld, das ginge ja dann auch weg vom Staat, das könnte man sich ja lieber durch Regierungsaufträge und so in die eigene Tasche stecken. Will man diese Menschen loswerden, deportiert man deswegen so viele Menschen, die in einfachen Gewerben tätig sind? Ist das der Grund? Ich habe keine Ahnung. Aber alle Szenarien, die man so durchspielen kann, sind düstere.
Eine Konsumgesellschaft, in der der Großteil der Bevölkerung nicht mehr partizipieren kann, weil sie kein Geld haben, bricht unweigerlich zusammen. Da können dann auch die Reichen ihre Unternehmen nicht mehr größer machen. Und das heißt, ja, es muss irgendeine Lösung dafür geben. Wir haben anfangs darüber gesprochen, dass nicht nur Schusswaffengewalt in den USA so ein riesiges Problem sind, dass das die Leute abstumpfen lässt. Wir haben über soziale Medien geredet, die die Leute radikalisieren. Zu all diesen Unsäglichkeiten, die Donald Trump vorhat, gehört auch dazu, dass, wie Sie angesprochen haben, ihn sehr viele Menschen wählen, sehr viele Menschen unterstützen und ganz offensichtlich einen Deal mit diesem Politiker und dieser Partei eingehen, der nach hinten losgehen kann. Woher kommt dieser Fatalismus bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sich auf so ein riskantes Spiel einlassen?
Ich glaube, und das geht wieder so in Richtung Konfrontation, Sie haben ja in vielen Fällen nicht für etwas für sich gewählt. Ich will Steuererleichterung oder irgendwas. Sie haben ja vor allen Dingen dafür gewählt, dass anderen was weggenommen wird. Also Leute sollen deportiert werden, die sollen etwas nicht bekommen, soziale Unterstützung zum Beispiel. Das war ja mit ein Beweggrund. Und dieser Konfrontationskurs und auch die Bejahung von Gewalt kommt ein bisschen auch diese Konfliktbereitschaft, ich glaube, aus einer gewissen Bedeutungslosigkeit. Ich sprach eben an diesen Materialismus, Nihilismus, Narzissmus. Der Lebensstandard ist hoch. Viele von Trumps Anhängern, auch von der Kapitolerstürmung, war nicht, wie man ganz ursprünglich sagte, naja, das sind die Habenichtse, die Existenzangst haben und die Fälle davon schwimmen sehen. Nein, das waren auch viele gut situierte, Selbstständige. Aber es geht ihnen im Grunde genommen gut, der Lebensstandard ist okay, aber es herrscht eine gewisse Bedeutungslosigkeit. Man glaubt an nichts mehr, alles ist zugänglich und dann sucht man Bedeutung auch für sich selbst in der Auseinandersetzung, möglicherweise auch im Krieg, im Bürgerkrieg, dass man sagt, ich bin Teil eines Stammes, ich habe eine wichtige Aufgabe, ich muss diesen Stamm verteidigen gegen externe Stämme. Und ich glaube, durch diese Sichtweise und also wenn ich eben sagte, Bequemlichkeit und Überlebenskampf hält die Menschen vielleicht ab, von sich in eine Art Bürgerkrieg oder jedenfalls in eine bewaffnete Auseinandersetzung gegen Mitmenschen zu wenden. Diese Bedeutungserhöhung des eigenen Ichs, ich trete ein für eine höhere Bedeutung, also ich habe eine Aufgabe. Das sehen wir bei den religiösen Extremisten ganz stark. Donald Trump ist auserwählt und ich gehöre zu seinem Stamm. Damit bin ich sozusagen mit auserwählt. Das spielt da alles eine gewisse Rolle, ich glaube einfach kulturell und sozial. Es gibt das schöne Wort in Deutschland, habe ich gelernt, Wohlstandsverwahrlosung. Und ich glaube, das führt auch so ein bisschen zu einem Verfall der Werte. Und ich sehe es ansatzweise auch ein bisschen schon hier in der anderen europäischen Hemisphäre.
Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass dieses Phänomen nicht nur der Wohlstandsverwahrlosung, sondern auch der Radikalisierung, wie sie in den USA stattfindet, durch die Rechten und durch diese große Maschinerie, die dahinter steckt, dass die auch zur Gänze nach Europa überschwappt?
Sehr groß. Seit Jahren beobachte ich mit Besorgnis, wie die gleichen Trends sich formieren in Europa, speziell auch in deutschsprachigen Ländern, wie in Amerika. Nur mit etwas Verzug und etwas langsamer. Und wir sehen ja auch, dass die Rechten in Amerika den Anschluss suchen an Orbán. Dort haben die Republikaner seit ein paar Jahren Parteitag gemacht in Ungarn, also dort abgehalten. Sie haben Ungarn und Orbán als ihr Vorbild dargestellt. Und es gibt auch viele rechte Politiker und ehemalige Politiker, wie heißt er aus Österreich, der Sebastian Kurz, der auch in dieser Sphäre auftaucht. Und wir sehen da, dass Allianzen geformt werden, auch von amerikanischen Politikern zum Beispiel ganz proaktiv zur AfD. Und das hat einen Grund. Also die Macht soll konzentriert werden in der Hand dieser rechten autokratischen Regierung und die sollen dann kooperieren und insgesamt das Zepter dann sozusagen gemeinsam in der Hand halten und kooperieren. Allerdings muss ich sagen, die Politik hat da natürlich auch Schuld dran. Also ich erwähnte das Migrationsproblem, was ich auch in Deutschland für groß halte. Und zwar seit Jahren. Und viele Menschen haben gesagt, wir sind mit diesem Kurs nicht einverstanden. Es gibt einfach Missstände. Und die Politik hat fast nichts gemacht. Also jedenfalls viel zu wenig und nicht wahrnehmbar. Das sind so Dinge, da kann man jetzt argumentieren, wie richtig oder falsch ist das? Wer hat da recht? Aber das Migrationsthema ist eins, was die Menschen emotional erfasst. Und wir sehen auch in Amerika das gleiche Muster, dass Menschen, die in Staaten lebten, Ohio oder was auch immer, wo ganz wenig Migration, da sind wenig Mexikaner oder Südamerikaner, die hatten mit dem Problem eigentlich gar nichts konkret zu tun, dass die besonders dagegen waren. Das sieht man ja auch in Deutschland, zum Beispiel in Gebieten, wo die AfD stark ist, im Osten. Und deswegen glaube ich, man sollte nicht versuchen, da jetzt gegen anzureden oder auch Kriminalitätswahrnehmung mit Statistiken kommen und sagen, das ist gar nicht so schlimm. Und wenn man das hochrechnet und so, dann ist es auch nicht so schlimm. Die Menschen fühlen sich aber unsicher. Und das muss man ernst nehmen. Da muss man was für tun. Das ist immerhin das Land der Bürger, die Politik vertritt die Bürger. Und wenn die nichts macht, dann wenden die sich anderen Kräften zu. Und das ist bei Donald Trump passiert. Und hier ist meine Warnung. Für Amerika ist es zu spät. Für Europa ist es spät, aber es ist noch nicht zu spät. Und ich habe Verständnis, oder sagen wir mal so, ich kann nachvollziehen, Protestwähler, aber mittlerweile ist es gefährlich. Und man kann es sich nicht mehr leisten, Protest zu wählen. Weil wenn man das tut, dann muss man oder nimmt man in Kauf, dass wie in Amerika, dass es dann kippt. Beim ersten Mal bei Donald Trump ist es noch nicht gekippt. Aber jetzt, und wenn hier die AfD in weiterem Umfang gewählt würde, die kriegt genau die Bedienungsanleitung von den anderen Rechten und würde das auch ganz schnell umsetzen. Und ich glaube auch zu einem Maß, wie sich das auch die Deutschen nicht vorstellen können. Da ist nichts mit konservativer Politik. Da würden auch hier ganz ähnliche Muster umgesetzt, wie das jetzt bei uns in Amerika ist.
Für die USA ist es zu spät, sagen Sie. Jetzt sind Sie Deutsche, aber auch Amerikanerin. Sie sind gerade in Deutschland, während wir sprechen. Sie sind unterwegs in verschiedenen Medien und bei Veranstaltungen. Sie werden aber wieder zurückfliegen, nehme ich an, nach New York. Mit welchem Gefühl fliegen Sie denn zurück?
Ach, ich wohne da ja schon seit vielen Jahrzehnten. Ich sage immer, ich bin seit 25 Jahren in New York, aber ich war auch schon vorher, habe ich dort gewohnt, geheiratet, studiert. Ich bin dann zwischendurch immer mal wieder monatsweise zurückgekommen. Ich hatte die Green Card, bin jetzt Staatsbürgerin. Es ist natürlich meine Heimat geworden. Ich bin dort verwurzelt. Ich liebe das Land. 50% der Menschen, ich würde sagen über 50%, sind die Original-Amerikaner, wie ich sie kennen und lieben gelernt habe. Und ich liebe dieses Land. Ich habe mich das letzte Mal, dass ich zurückgeflogen bin, total gefreut. Ich habe mich natürlich selbst gefragt, wie ich das empfinden würde, weil ich auch viele Ängste habe und Sorgen oder Besorgnis. Aber ich habe mich schon gefreut auf meinen Rückflug. Ich habe den Luxus, dass ich in dieser Blase von Manhattan lebe, was noch ziemlich liberal und vernünftig ist. Wie gesagt, zum Beispiel haben wir auch nicht dieses Waffenphänomen, noch nicht zumindest. Also von daher, ich freue mich, ich habe einen Restfunken an Hoffnung. Nichts ist in Stein gemeißelt. Alles kann sich ändern, das muss man auch mal sagen, ja. Aber das wahrscheinlichere Szenario im Moment ist, dass es zum Negativen kippt. Was dann kommt, wie ich mich dann aufstelle oder verhalten werde, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber ich habe es heute auch jemand anderem erzählt, die Journalisten, die dort sind. Ich bin keine Journalistin, aber ich kenne natürlich viele Expert-Journalisten dort. Schon im Januar, schon da hatten wir Angst, was wir sagen, obwohl da eigentlich noch gar nicht viel passiert war. Aber man spürt instinktiv, in welche Richtung das geht. Und ich merke selber, wie ich mich zensiere. Ich äußere mich noch offen, aber ich gehe mal schwer davon aus, auch nach dem Vorfall mit Elmar Thewissen vom ZDF, mit dem angedrohten Visaentzug, dass sich Journalisten, die dort sind, auch alleine unbewusst mehr zensieren werden, versuchen werden, sich vielleicht diplomatischer auszudrücken, manche Sachen vielleicht nicht sagen, das überlässt man dann nochmal anderen oder man blendet amerikanische Kollegen ein, damit man sich selbst ausgesprochen hat. Und es sollen jetzt auch die Visa verkürzt werden für ausländische Journalisten auf 8 Monate. Social Media sollen gescreent werden, dass sie auch immer weniger ausländische Journalisten dort sehen werden und weniger Informationen bekommen. Mit anderen Worten, es bin nicht nur ich, aber ich habe natürlich sehr viele andere Ängste wie andere Menschen auch. Aber im Herzen, ich liebe natürlich Amerika immer noch und ich hoffe, dass wir trotzdem irgendwie das Rad umgedreht bekommen und auf eine bessere Zukunft zugehen.
Dass die Zukunft besser wird in den USA, darauf müssen auch wir in Europa hoffen. Vielen, vielen Dank, Sandra Navidi, für diese Ausführungen und alles Gute nach Deutschland und dann auch nach New York.
Sehr gerne, Herr Wilhelm. Vielen Dank für die Einladung.
Und wenn ihr euch noch mehr interessiert dafür, wie die USA und ihre Bürger und Bürgerinnen ticken, dann lege ich euch das Buch von Sandra Navidi ans Herz, die DNA der USA. Wenn ihr uns dabei helfen wollt, diesen Podcast noch größer zu machen, dann teilt am besten diese Folge, egal auf YouTube oder auf anderen Netzwerken und Plattformen. Gebt uns eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl, schreibt uns Feedback und Anregungen und hinterlasst auch gerne einen netten Kommentar. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.